Guten Morgen miteinander. Danke, dass ich hier sein darf. Elisabeth ist daheim geblieben. Wir erwarten heute noch die Enkel, die in die Ferien kommen. Ja. Ich möchte beten. Herr Jesus, Gottes Sohn, du bist das Zentrum von allem Geschehen. Du bist der, der uns Gottes Wort und den Geist Gottes vor Augen malt. Wir wissen, dass Gottes Wort Kraft hat. Aber wir wissen auch, dass der Geist Gottes es muss übersetzen in unser Herz, in unser Leben. Und da vertrauen wir heute Morgen, dass das geschieht. Danke, dass du da bist. Danke für dein Reden. Maßgeschneidert für jedes Einzelne. Amen. Ich bin in dieser Serie über die Heiligkeit Gottes, Ursprung aller Werke und Absichten von Gott. Und heute habe ich den Respekt, der heilige Gott und die Macht von seinen Worten. Ich möchte einen Text lesen aus dem Johannes 11, der ist uns sehr wohl bekannt. Johannes 11, wo es um die Auferweckung vom Lazarus geht. Ich lese ab Vers 1 bis 43. Ein Mann namens Lazarus, der in Bethanien wohnte, der war schwer erkrankt. In demselben Dorf wohnten auch seine Schwestern Maria und Martha. Maria war es gewesen, die mit kostbarem Salböl die Füße des Herrn übergossen und sie mit ihrem Haar getrocknet hatte. Weil ihr Bruder Lazarus so krank war, ließen die beiden Schwestern Jesus mitteilen: Herr, dein Freund Lazarus ist schwer erkrankt. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit führt letztlich nicht zum Tod, sondern durch sie soll die Macht Gottes sichtbar werden. Und auch der Sohn Gottes wird dadurch geehrt. Jesus liebte Martha, ihre Schwester, Maria und Lazarus. Aber obwohl er nun wusste, dass Lazarus schwer krank war, wartete er noch 2 Tage. Erst danach sagte er zu seinen Jüngern: Wir wollen wieder nach Judäa gehen. Doch seine Jünger wandten einen Meister: Vor kurzem haben die Leute in Judäa versucht, dich umzubringen. Jetzt willst du wieder dorthin? Jesus antwortete: 12 Stunden am Tag ist es hell. Wer sicher laufen will, muss diese Zeit nutzen. Denn nur bei Tageslicht sieht er den Weg. Wer nachts unterwegs ist, stolpert in der Dunkelheit, weil das Licht nicht bei ihm ist. Nachdem er das seinen Jüngern gesagt hatte, meinte er: Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich will hingehen und ihn aufwecken. Die Jünger erwiderten: Wenn er schläft, wird er bald wieder gesund sein. Sie glaubten nämlich, Jesus hätte vom gewöhnlichen Schlaf gesprochen, aber er redete vom Tod des Lazarus. Deshalb sagte Jesus ihnen offen: Lazarus ist tot. Doch euretwegen bin ich froh, dass ich nicht bei ihm gewesen bin. Denn nun könnt ihr lernen, was Glauben heißt. Wir wollen jetzt gemeinsam zu ihm gehen. Thomas, den man auch den Zwilling nannte, sagte zu den anderen Jüngern, ja, lasst uns mit Jesus nach Judäa gehen und dort mit ihm sterben. Als sie in Bethanien ankamen, lag Lazarus schon 4 Tage im Grab. Bethanien ist weniger, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Würde mein Bruder noch leben? Aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Dein Bruder wird auferstehen, versicherte ihr Jesus. Ja, ich weiß, sagte Martha, am letzten Tag, am Tag der Auferstehung. Darauf erwiderte ihr Jesus, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer mir vertraut, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und mir vertraut, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete ihm Martha. Ich glaube, dass du Christus bist, der Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet haben. Jetzt lief Martha zu ihrer Schwester Maria. Ohne dass die übrigen Trauergäste es merkten, flüsterte sie ihr zu, unser Lehrer ist da und will dich sprechen. Maria stand sofort auf und lief ihm entgegen. Jesus hatte das Dorf noch nicht erreicht, sondern war dort geblieben, wo Martha ihn getroffen hatte. Als Maria aufsprang und eilig das Haus verließ, meinten die Juden, die Maria trösten wollten, sie will am Grab weinen. Darum standen sie auf und folgten ihr. Aber Maria lief zu Jesus, sie fiel vor ihm nieder und rief, Herr, wenn du da gewesen wärst, würde mein Bruder noch leben. Jesus sah, wie sie und die Trauergäste weinten, da war er tief bewegt und erschüttert. Wo habt ihr ihn hingelegt? Fragte er. Sie antworteten, komm Herr, wir zeigen es dir. Auch Jesus kamen die Tränen. Seht, sagten die Juden, er muss ihn sehr lieb gehabt haben. Doch einige meinten, einen Blinden hat er sehend gemacht. Hätte er nicht verhindern können, dass Lazarus starb? Da war Jesus erneut tief bewegt. Er trat an das Grab. Es war eine Höhle, die man mit einem großen Stein verschlossen hatte. Hebt den Stein weg! Befahl Jesus. Aber Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte, Herr, der Geruch wird unerträglich sein. Er ist doch schon 4 Tage tot. Habe ich dir nicht gesagt, entgegnete ihr Jesus, du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du nur glaubst. Schon schoben sie den Stein weg. Jesus sah zum Himmel auf und betete, Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen. Sie sollen alles miterleben und glauben, dass du mich gesandt hast. Dann rief er laut, Lazarus, komm heraus! Und Lazarus kam heraus, Hände und Füße waren mit Grabtüchern umwickelt und auch sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Nehmt ihm die Tücher ab, forderte Jesus die Leute auf, und lasst ihn gehen. Wir sind gut eingeleitet worden, auch durchs Zeugnis. Da läuft einiges anders, als die Menschen es gehofft haben, oder? Und wir sehen Jesus, der einfach souverän ist. Er weiß jeden Moment, was er macht, warum er es macht. Er weiß jeden Moment, wenn es Zeit ist, um irgendetwas zu tun. Das ist eine spannende Geschichte. Ich habe heute nicht die Absicht, das ganze Kapitel auszulegen. Aber der Kerngedanke ist in dem Kapitel. Jesus sagt, durch die Krankheit und den folgenden Tod soll Gottes Macht sichtbar werden. Und durch die Geschichte hindurch macht er eigentlich alles, dass wenn der entscheidende Moment kommt, wo er die Macht beweist, ein Haufen Zeugen vor Ort sind. Er taktet das so, dass ganz viel Volk da ist, wo eigentlich gekommen ist, zum Trauern, zur Sympathiekundgebung, den Hinterbliebenen gegenüber. Er ist so souverän. Mit voller Absicht handelt er. Er will das Zeugnis, das Manifestieren von seiner Macht. Er sagt ja auch im Gebet, ich weiß, dass du immer hörst, aber wegen den vielen Menschen, die hier stehen, sie sollen alles miterleben und glauben. Nun, ein paar allgemeine Gedanken zum Reden Gottes, bevor wir auf die Geschichte zurückkommen. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ohne Leben von Wassermassen bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott. Wir haben einen Gott, der redet, und was er sagt, trifft sofort ein. Was war am Anfang? Für viele Menschen heute steht der Zufall am Anfang. Wir können uns fragen, was ist Zufall? Ist das ein Gegenstand? Ist das eine Substanz? Ist das etwas, das Gewicht und Mass hat? Zufall ist nichts. Ein Nichts. Ist nur ein Gedanke. Ein Künstler muss mit etwas, mit einer Materie anfangen, wenn er arbeitet. Um einen Gedanken umzusetzen. Er formt ein verändertes Material. Er arbeitet nie mit nichts. Am Anfang steht ein Gedanke, eine Intelligenz, ein Plan. Der Augustin nennt das, was im Schöpfungsbericht geschieht, den göttlichen Imperativ, den göttlichen Machtanspruch. Es ist einfach ein Befehl, ein Willensakt und es passiert. Wir haben ein Anbetungslied gesungen. Zu Recht. Zu Recht. Er ist so souverän. Wir können das auch, der Gedanke, dass eine Intelligenz muss vorhanden sein und ein Plan, das wissen wir ja auch beim Arbeiten mit dem Computer. Der Computer arbeitet auf Befehl, aber die Kraft von meinem Befehl ist begrenzt. Warum? Er kann nur die Befehle ausführen, die voran programmiert worden sind. reingegeben worden sind. Es braucht immer zuerst ein Programmieren, eine Intelligenz, eine Beschreibung. Es ist etwas, das vorne weggeht. Ihr könnt noch eine Kopie haben, wenn ihr wollt, wo noch ein paar Gedanken ausgeführt werden, die ich jetzt überspringe. Aber denkt daran, Gott, der lebendige Gott und Schöpfer, steht am Anfang. Nicht nichts, nicht ein Zufall. Der Gott, der mich diene, ich lese drei Verse, Psalm 8, wenn ich's. Ja, ich bin nach seinem Bild geschaffen. Aber wir sehen ein Tier. Darin ist seine Heiligkeit begründet. Er ist nicht nur heilig, er ist auch gerecht. So schwöre ich ja, wenn er ungerecht wäre. Wo er konfrontiert wird vom Prophet mit seinem Handeln, heilig ist sein Name. Wird seine Stimme immer wieder etwas bewirken. Oder aus dem Feuerbusch bei der Berufung von Moses kommt auch eine Stimme. Da gibt es aber auch Gottes Stimme aus der Wüste. Auf, lasst euch versöhnen. Wir bitten euch darum. Er beweist seine Macht und will, dass wir ihm vertrauen. Wir können uns fragen, ist jetzt das vorteilhaft gewesen für den Lazarus, dass er nochmal zurückgekommen ist? Wir wissen über ihn ganz wenig, er war ein Freund Jesus gewesen. Meines Wissens kommt er nachher nicht mehr vor in der Geschichte der Bibel. Aber was wir wissen ist, er musste nochmal sterben. So gesehen macht ja das keinen Sinn. Ihr habt vielleicht schon gehört, so von schrägen Bewegungen, die sogar um Erweckung von ihren Toten beten und ein Geschrei verführen und die Glieder vom Toten massieren. Ich habe mal so ein Video gesehen, so absurd. Sie haben völlig den Gedanken Gottes nicht verstanden. Was will Jesus mit dem Ereignis? Er zeigt, ich habe Macht über den Tod. Und er will dir und mir zurufen. Ich werde dich aus dem Grab rufen, früher oder später. Er wird rufen, Heidi, komm raus. Stefan, komm raus. Margrit, komm raus. Du wirst deine Stimme vernehmen, wenn es so weit ist. Es sei denn, er kommt zurück, bevor wir sterben. Aber auch dann werden wir seine Stimme vernehmen. Wie heißt es im Thessaloniker? Der Befehl Gottes an Erzengel. Auf den Befehl Gottes werden die Stimme des höchsten Engels und der Schall der Posaune ertönen. Und Christus, der Herr, wird vom Himmel herabkommen. Die Drückung. Wir werden mitgehen. Auf den Befehl Gottes. Es läuft einiges nicht so, wie wir es uns wünschen. Martha, Maria haben Jesus Meldung gemacht. Das ist wie ein Gebet. Herr, komm, Lazarus ist krank. Du kannst ihn doch gesund machen, aber er macht es nicht. Oder? Er macht es nicht. Und ob Martha auf den Tritt, Herr, wenn du da gewesen wärst, wäre er nicht gestorben. Das mag ja sogar sein. Aber es war nicht im Plan Gottes gewesen. Er hatte andere Absicht gehabt. Wenn du da gewesen wärst, das zeugt meines Erachtens nicht nur von Vorwurf, sondern auch von Überzeugung. Sie haben ja gewusst, dass Jesus Kranke heilen kann. Aber er hat es nicht gemacht. Und eigentlich liebt Martha gar nicht so schräg, wenn sie sagt, ja, am letzten Tag wird er auferstehen. Sie haben an die Auferstehung geglaubt. Und das ist an sich als Grundwahrheit ja richtig. Das ist genau das, worauf wir vertrauen. Aber in dem Fall hat Jesus eine andere Absicht. Er will ein Zeichen setzen, er will manifestieren, ich habe den Tod überwunden. Besiegt. Später am Kreuz. Ich habe die Macht, euch zu erwecken. Und darum sagt er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das kann nur Gott von sich selber sagen. Und immer wieder Vertrau. Vertrau darauf. Du Glauben hast und dann macht er ein Wunder, damit sie glauben, damit sie ihm vertrauen. Und nochmal, was hat der Lazarus für einen Vorteil gehabt? Ich weiß es nicht. Er war für einige Zeit noch ein berühmter Mann. Viel Volk hat etwas wollen wissen von ihm. Vielleicht ein Interview passiert, ich weiß nicht. Fast ohne Mikrofon damals, aber alle hat sich wollen vergewissern, ist es wirklich der Lazarus? Er war wirklich tot gewesen. Ein riesen Hype. Da kommt einer aus dem Grab raus. Ein riesen Hype. Und wir wissen, dass ja das dann den Palmsonntag einläutet. Das Volk, wo Jesus zujubelt, da sind viele von denen sind Augenzeugen gewesen von dem Ereignis. Und Jesus sagt, ich muss handeln, solange es Tag ist. Ihm wird abgeraten, geh nicht nach Jerusalem, wirst umgebracht. Aber er weiß, jetzt ist Zeit, noch ein Zeichen zu setzen. Er handelt souverän und bewusst. Aber entgegen den Annahmen von vielen Freunden und von vielem Volk. Weil auch, wo er nachher zur Maria kommt und zu den Leuten, denken sie, er kommt, um mitzutrauern. Natürlich ist er traurig. Er hat Emotionen. Dreimal heisst es von ihm, dass er tief bewegt war. Sogar Tränen gehabt. Nur, er beweist etwas, was die Bibel sagt. Das ist nur ein Durchgang. Wir haben den Trennungsschmerz, wenn jemand stirbt. Und dann sagt die Bibel, tröstet euch untereinander. Eben damit, dass es eine Auferstehung gibt. Lazarus, komm raus. Ist es Manifest? Ist es Zeichen gewesen, wo die Menschen gesehen haben, den Beweis gehabt haben, das ist mein Programm mit euch. Ich glaube, dass die Wunder, die sind programmatisch. Jesus in der Zeit tut Unordnung in Ordnung verwandeln. Finsternis in Licht, das ist sein Programm. Und so ist auch Sterben Finsternis und er verwandelt es in Licht. Dass wir sterben müssen, das sei das Wort Gottes, wir wissen warum. Aber das ist nicht das letzte Wort. Ich möchte zum Schluss ein paar Verse lesen im Römer 8, wo uns das ja aufzeigt. Denkt daran, Römer 8 fängt mit einer Absoluten an und hört mit einer Absoluten auf. So ist nun nichts Verdammliches in denen, die in Jesus Christus sind. Nichts und niemand wird uns trennen von der Liebe Gottes. Das sind die zwei absoluten Aussagen. Und da heißt es in der Mitte, Vers 23, aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Leib von aller Vergänglichkeit befreit. Lazarus ist nicht von der Vergänglichkeit befreit worden in dem Moment. Er ist zurückgekommen in vergängliche Leib. Gott hat einen grösseren Gedanken. Er will der Auferstehungsleib. Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Hoffen aber bedeutet noch nicht haben. Denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf. Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten in der Zwischenzeit. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Wir dürfen beten, aber wie oft beten wir so, wie Gott nicht darauf eingeht? Das macht nichts. Wir gehen im Beten Vertrauen zum Ausdruck. Nein, zu Jesus. Und er ist so gross, so souverän, dass er genau weiß, für was es im Moment Zeit ist und für was nicht. Beten wir weiter. Er nimmt das ernst. Deshalb tritt der Geist Gottes für uns ein und bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Denn Gott, der unsere Herzen ganz genau kennt, weiß, was der Geist für uns betet, denn der Geist vertritt uns im Gebet, so wie Gott es für alle möchte, die zu ihm gehören. Amen. Danke vielmals, Herr Jesus, dass Gottes Wort so anschaulich ist. Danke vielmals, dass du Gottes Wort in unsere Herzen übersetzt, in unser Leben übersetzt. Du hast Macht. Du hast Macht, zum Leben zu erwecken. Du hast aber auch Macht, Menschen zur Wiedergeburt zu führen. Du hast Macht, Sünden zu vergeben. Du hast Macht zu allem. Darum beten wir dich an. Darum, wenn wir uns an dir orientieren, dir hören, dich lieben. Du bist stolz auf uns, wir sind stolz auf dich. Danke, dürfen wir deine Zeugen sein in dieser Welt. Danke. Hast du noch einen Plan? Danke. Bist du dabei? Bis zum letzten Atemzug und nachher erst recht. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns Mut machst, heute Morgen, und dass der Mut und das Vertrauen erhalten ist durch die ganze Woche. Amen. Wir beten um den Segen. Der Herr sei vor uns, um uns den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben uns, um uns in die Arme zu schließen und uns zu schützen. Der Herr sei hinter uns, um uns zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Der Herr sei unter uns, um uns aufzufangen, wenn wir fallen. Der Herr sei in uns, um uns zu trösten, wenn wir traurig sind. Der Herr sei um uns herum, um uns zu verteidigen, wenn andere über uns herfallen. Der Herr sei über uns, um uns zu segnen. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und eine gute Woche. Wenn jemand das Blattwort will, kann es noch haben. Auch wenn wir nicht ganz an die Notizen gehalten haben.